aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsidentin Joko Widodo weihte das Krankenhaus des Gesundheitsministeriums von Surabaya im Wert von 2 Billionen Rupiah ein. Bürgermeister von Makassar und australischer Botschafter diskutieren über Bildungszusammenarbeit. Die indonesische Marine hat 2 Schiffe für Gesundheitsdienste in palästinensischen Gewässern vorbereitet. Indonesiens Kohlenstoffarme Stromexporte nach Singapur stiegen auf 3,4 GW. Der koordinierende Minister Luhut sagte, GBFA werde zur Bewältigung des Klimawandels beitragen. Indonesien wird bis 2032 über ein 250 Megawatt Kernkraftwerk verfügen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat am Freitag, den 6. September, das Krankenhausgebäude des Gesundheitsministeriums von Surabaya in Ostjava eingeweiht. Der Bau des Krankenhauses kostete mehr als 2 Billionen Rupiah. Laut einer Aufzeichnung des Präsidialsekretariats sagte Präsident Jokowi in seiner Rede, dass der Aufbau qualitativ hochwertiger Krankenhausdienstleistungen verhindern würde, dass Indonesien jedes Jahr Devisen verliert, weil Indonesier sich im Ausland behandeln lassen. Präsident Joko Widodo sagte weiter, dass die häufigsten Todesursachen in Indonesien Schlaganfälle, Herzinfarkte und Krebs seien. Mittlerweile liegt Ostjava bei der Zahl der an diesen Krankheiten erkrankten Menschen an dritter Stelle, weshalb der Bau dieses Krankenhauses als sehr wichtig erachtet wird, damit kranke Menschen nicht in die Nachbarländer gehen müssen. Der Präsident betrachtet das Krankenhausgebäude des Gesundheitsministeriums als ein 5-Sterne-Hotel. Der Präsident hofft, dass erkrankte Patienten durch Dienstleistungen wie Hotels schnell genesen können. Der Bürgermeister von Makassar in der Provinz Sulawesi, Ramadan Pomanto, und die australische Botschafterin in Indonesien, Penny Williams, haben sich getroffen, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Umwelt zu besprechen. Wie die Stadtverwaltung von Makassar berichtete, sagte Ramdan Pomanto am Donnerstag, den 5. September in Makassar, dass es eine intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gebe. Dies wird durch die große Zahl der Einwohner Makassars bewiesen, die Australien zu einem der Studienländer machen. Rahmdenproof eine zusammen Arbeit bei der Reduzierung der CO2-Emissionen, das Low Carbon City Makassar Programm umzusetzen. Er zeigte Penny Williams die Schritte, die die Stadtverwaltung von Makassar unternommen hat, wie den Einsatz von Sonnenkollektoren in Schulen, Elektromotoren und den Bau von Abfallverarbeitungsanlagen für elektrische Energie, der bald beginnen wird. Bei der gleichen Gelegenheit sagte die australische Botschafterin Penny Williams, dass die beiden über die Zusammenarbeit und Makassars lange Geschichte mit Australien gesprochen hätten. Der Stabschef der indonesischen Marine, Admiral TNI Muhammad Ali, sorgte dafür, dass alle Soldaten die Friedensmissionen an der libanesisch-israelischen Grenze durchführten, in Sicherheit waren. Zitiert von Antara sagte Muhammad Ali am Donnerstag, den 5. September in Batam auf den Riau-Inseln, dass die indonesische Marine auch zwei neutrale Schiffe für die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gewässern in der Nähe von Palästina vorbereitet, nämlich die KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 und KRI Rajiman Widyodiningrat 992. Admiral Muhammad Ali sagte, dass das Krankenhausschiff KRI Rajiman Widyodiningrat 992 bei seiner vorherigen Mission viele Länder im Nahen Osten und in Asien für seinen Erfolg bei der Eroberung internationaler Gewässer angezogen habe. Er fuhr fort, dass die Soldaten der indonesischen Marine, insbesondere das Personal der KRI Diponegoro 365, ihre Patrouillen in Grenzgewässern verstärkt hätten, um die illegale Einfuhr von Waffen zu verhindern. Die Ausbildung der libanesischen Marinesoldaten verläuft weiterhin optimal und das Schiff hat von den Vereinten Nationen die höchste Auszeichnung für die Professionalität seines Personals bei der Durchführung von Fiden-Missionen erhalten. Singapur kündigte an, dass es seine Importquote für kohlenstoffarmen Strom aus Indonesien von ursprünglich 2 Gigawatt auf 3,4 Gigawatt erhöhen werde, um den künftigen Bedarf an erneuerbaren Energien zu decken. Singapur hatte zuvor 5 indonesischen Unternehmen die bedingte Genehmigung erteilt, 2 Gigawatt kohlenstoffarmen Strom zu importieren. Allerdings erteilte die Regierung Singapurs 2 weiteren Unternehmen zusätzliche Genehmigungen. Dies sagte der Minister für Arbeitskräfte und 2. Minister für Handel und Industrie Singapurs, Tan Sei Leng, am Donnerstag beim Indonesian International Sustainability Forum ISF 2024 in Jakarta. Zitiert von Antara sagte Tan, die beiden Unternehmen würden zusätzlich 1,4 Gigawatt kohlenstoffarmen Strom von Indonesien nach Singapur exportieren. Bei dieser Gelegenheit sagte der koordinierende Minister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, dass diese Partnerschaft für beide Länder sehr vorteilhaft sei. Im Zufolge wird Singapur durch in Indonesien hergestellte Sonnenkollektoren und Batterien eine stabile Versorgung mit sauberem Strom aus Indonesien erhalten. Der koordinierende Minister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, sagte, die von Indonesien initiierte Global Blended Finance Alliance, GBFA, helfe der Welt, den Klimawandel zu überwinden. Luhut Panjaitan sagte am Freitag in der thematischen Sitzung des Indonesia International Sustainability Forum ISF 2024 in Jakarta, dass das Bündnis auf die Notwendigkeit reagieren könne bei der Umsetzung der Energiewende beim Klimaschutz und beim Erreichen nachhaltiger Entwicklungsziele SDGs voranzukommen. Er erklärte, dass die Allianz für gemischte Finanzierungssysteme mit ihrer Vision vertreten sei, eine internationale Organisation zu werden, die Entwicklungsländern dabei helfen soll, Entwicklungsfinanzierungsplattformen im Zusammenhang mit SDGs und Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln. Diese strukturiert sind, da sie von potenziellen Investoren finanziert werden können. Er betonte das die Gründung der GBFA im Einklang mit dem Optimismus der Erklärung des Global Climate Finance Framework auf der UN-Klimakonferenz COP28 im vergangenen Jahr in Dubai steht, in der auch vereinbart wurde, privates Kapital für verstärkte Klimaschutzmaßnahmen freizugeben. Die indonesische Regierung erklärte, dass sie bis 2032 unverzüglich eine netzgebundene Kernstromerzeugungsanlage mit 250 Megawatt bauen werde, entsprechend dem im vereinbarten Entwurf zur Überarbeitung der Regierungsverordnung zur nationalen Energiepolitik festgelegten Ziel. Die Generaldirektorin für neue erneuerbare Energien und Energieeinsparung des Ministeriums für Energie und Bodenschätze, Enya Listiani Dewi, sagte am Freitag, den 6. September, auf dem Internationalen Nachhaltigkeitsforum 2024 ESF in Jakarta, dass es notwendig sei, Menschen zu entwickeln, um dies zu erreichen, Ressourcen und wählen sie ein Reinigungstechnologieschema, einschließlich modulärer Reaktoren mit höherer Temperatur, HTGR oder Thorium. Darüber hinaus sagte er, dass das Energieministerium aus Sicherheitsgründen eine nationale Nuklearorganisation gründen werde, um den Bau von Kernkraftwerken zu überwachen und zu überwachen. Enya Listiani sagte weiter, dass die Organisation vom Ministerium für Energie und Bodenschätze koordiniert werde. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen die Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Die erste Nachricht kommt aus Semarang, Zentraljava. Der Taikaksi-Tempel verteilte im Rahmen der King Ho Ping Fire im Rahmen sozialer Aktivitäten 5000 Pakete mit Grundnahrungsmitteln an die Gemeinde. Der Vorsitzende der Taikaksi Tempel Foundation, Tanto Hermawan, sagte am Montag in Semarang, dass die Feier von König Ho Ping oder das Wolstan Fest eine Tradition sei, die jedes Jahr durchgeführt werde. Ziel dieser Tradition ist es,
an die Geister der Verstorbenen zu erinnern und sie zu ehren, sowohl aus der Familie als auch aus anderen Menschen. Er sagte, dass die Feier von König Hoping nach dem chinesischen Neujahrskalender immer am 15. des 7. Monats stattfindet. Jedes Jahr leistet der Tai Kaksi-Tempel routinemäßig Hilfe für Menschen in Not, beispielsweise im Jahr 2023, indem er 20 Tonnen Reis an arme Menschen verteilte, wobei jeder Empfänger 5 Kilogramm Reis erhielt. Die nächste Nachricht kommt aus Yogyakarta. Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Gajah Mada Universität hat am Dienstag im Gebäude des Engineering Research and Innovation Center EIIC der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der UGM Yogyakarta ein unbemanntes Luftfahrzeug UAV mit dem Namen Palapa S1 gestartet. Der Dekan der UGM-Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Professor Sello, sagte bei der Vorstellung, dass dieses unbemannte Flugzeug für viele Zwecke eingesetzt werden könne. Die regionale Katastrophenschutzbehörde BPBD wird davon profitieren, da diese Drohnen überwachen können, ob eine Katastrophe einschließlich eines Erdbebens eingetreten ist. Abgesehen von der Überwachung der Auswirkungen von Erdbebenkatastrophen könne das UAV-Flugzeug Palapa S1 laut Sello auch für Überwachungs- und Kartierungszwecke sowie für Waldbrandpatrouillen eingesetzt werden. Unterdessen sagte der Leiter des Palapa S1 Forschungsteams, Professor Gesang Nugroho, dass das Palapa S1 Flugzeug je nach den mitgeführten Sensoren für verschiedene Zwecke eingesetzt werden könne. Das unbemannte Flugzeug Palapa S1 kann auch zur militärischen Erkennung eingesetzt werden, nämlich zur Aufklärung weit entfernter feindlicher Bedingungen, zur Seepatrouille, zur Plantagenüberwachung, zur Bergbauüberwachung und für viele andere Funktionen. Laut Gesang konnte das UAV, das ursprünglich zur Früherkennung von Waldbränden eingesetzt werden sollte, diese löschen, nachdem gültige Daten zu Hotspots vorliegen. Gesang betonte, dass das Flugzeug Zuverlässigkeitstests durchlaufen habe, sodass das Flugzeug planmäßig an verschiedene Behörden, darunter das indonesische Verteidigungsministerium, befördert werde. Ihm zufolge weist die vom dem Institut für Bildungsfondsmanagement LPDP geförderte Drohne eine hohe Effizienz auf, da sie in einem Flug 6 Stunden lang in der Luft bleiben kann und eine Telemetriereichweite von 500 Kilometern hat. Die letzte Nachricht kommt aus Depok, West-Java. Die Universität von Indonesien, UI, hat das Professor Nano Device Laboratory eingeweiht. Dr. Insinyur Joko Haryanto, MSc, als Kompetenzzentrum für Nanotechnologie in Indonesien, das eine starke Grundlage für die Entwicklung der Chipindustrie im Land darstellt. Zitiert von Antara, Vorsitzender des Kuratoriums der Universität von Indonesien, UI, Dr. Mohtar Yadi sagte am Dienstag, dass die Existenz des Nano-Device Labors in Indonesien ein strategischer Schritt sei, um Indonesien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz KI zu einem wichtigen Akteur in der globalen Technologieindustrie zu machen. Name von Professor Dr. Insinyur Joko Hartanto zu Ehren einer der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Sensoren und auch des Gründungsvaters der Elektrotechnik bei der Technikfakultät von UI. Er ist der Professor von der Technikfakultät von UI und war von 1996 bis 2000 auch Dekan der Technikfakultät von UI. Diese intelligente und hochentwickelte Laboreinrichtung soll Forschung und Innovation im Bereich der Nanotechnologie fördern, die eine starke Grundlage für die Entwicklung der Chipsindustrie im Land bilden wird. Das Nano-Gerät-Labor ist mit modernster Forschungsausrüstung ausgestattet, die es Forschern und Studierenden ermöglicht, Experimente mit hoher Präzision durchzuführen. Ausgestattet mit den neuesten Einrichtungen wie einem Halbleiter-Parameter-Analysator und maskenloser Laserlithografie wird dieses Labor eine wichtige Rolle dabei spielen, Indonesien zu einem wichtigen Akteur in der globalen Halbleiterindustrie zu machen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 7. September. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 7. September 1901, an dem der Boxeraufstand endete. Der Boxeraufstand war ein Konflikt gegen die ausländische Herrschaft in den Handels-, Politik-, Religion- und Technologiebereichen in China. Dieser Aufstand ereignete sich vom November 1899 bis zum 7. September 1901. Der Boxeraufstand wurde auch als Anti-Ausländerbewegung bezeichnet. Der Boxeraufstand begann als Anti-Ausländerbewegung, Anti-Imperialismusbewegung und Bauernbewegung in Nordchina. Sie bekämpften Ausländer, die Eisenbahnlinien bauten und gegen Feng Shui verstießen. Wir kommen jetzt zum 7. September 1988, an dem Abdul Ahad Mohman, der erste Afghane, in den Weltraum flog. Abdul Ahad Mohman war der erste afghanische Luftfahrer, der in den Weltraum flog. Er war zu einem der Mitglieder der Soyuz TM6 geworden und verbrachte 9 Tage 1988 als Interkosmos-Forschungskosmonaut auf der Raumstation Mir. Er besaß viele Rekorde als afghanischer Astronaut. Während dieser Mission war Abdul Ahad Mohman der erste Kosmonaut, der Pashto sprach, nachdem er ein Telefongespräch nach Afghanistan geführt hatte, was es zur vierten offiziell im Weltraum gesprochenen Sprache machte. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 7. September, dem Tag zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger Indonesiens. Die Nationale Menschenrechtskommission Komnas HAM setzte den 7. September 2021 als den Kampftag der indonesischen Menschenrechtsverteidiger auf ihrer Plenarsitzung ein. Laut der Webseite von Komnas HAM Indonesia haben sich Menschenrechtsverteidiger im Laufe der Geschichte Indonesiens an der Förderung der Menschenrechte beteiligt und dazu beigetragen. Daher müssen Menschenrechtsverteidiger geschützt werden und Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Der 7. September markiert den Todestag eines indonesischen Menschenrechtsaktivisten, Munir Said Talib. Starb am 7. September 2004 im Alter von 39 Jahren in einem Flugzeug auf dem Weg nach Amsterdam, den Niederlanden. Bei der Autopsie in den Niederlanden wurden Spuren von Arsengift in Munirs Körper gefunden. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Kau tetaplah
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Kohlenstoffarme Stromexporte nach Singapur steigen auf 3,4 Gigawatt. Singapur kündigte an, dass es seine Importquote für kohlenstoffarmen Strom aus Indonesien von ursprünglich 2 Gigawatt auf 3,4 Gigawatt erhöhen werde, um den künftigen Bedarf an erneuerbaren Energien zu decken. Singapurs Minister für Arbeitskräfte und zweiter Minister für Handel und Industrie, Tan Sei Leng, sagten am Donnerstag auf dem Indonesia International Sustainability Forum 2024 in Jakarta, dass Singapur zuvor 5 indonesischen Unternehmen die bedingte Genehmigung zum Import von 2 Gigawatt kohlenstoffarmen Strom erteilt habe. Doch zusammen mit der Erhöhung des Stromimportziels Singapurs von 4 Gigawatt auf 6 Gigawatt bis 2035 hat die Regierung Singapurs zusätzliche Genehmigungen für jeweils 2 weitere Projekte von Total Energies RGE und Shell Vena Energy erteilt. Dann sagte, dass die beiden Projekte zusätzlich 1,4 Gigawatt kohlenstoffarmen Strom von Indonesien nach Singapur exportieren würden. Im Jahr 2023 haben Indonesien und Singapur ein Memorandum of Understanding über die Entwicklung von Industrien zur Herstellung erneuerbarer Energien wie der Produktion von Solarmodulen und Batterieenergiespeichersystemen BESS für den grenzüberschreitenden Stromhandel unterzeichnet. Minister Tan Sei Leng sagte auch, dass der Import von Strom aus Nachbarländern nun der Schlüssel für Singapur sei, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und sein Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Darüber hinaus war Minister Tan der Ansicht, dass die Zusammenarbeit im Stromhandel zwischen Indonesien und Singapur für beide Länder Vorteile bringen würde. Abgesehen von der Stromversorgung Singapurs wird davon ausgegangen, dass dieses Projekt das Wachstum der erneuerbaren Energiebranche in Indonesien, beispielsweise der Produktion von Batterien und Solarmodulen, fördern kann. Bei der gleichen Gelegenheit sagte der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, dass diese Zusammenarbeit für beide Länder sehr vorteilhaft sei. Luhut erklärte, dass Singapur durch in Indonesien hergestellte Solarmodule und Batterien eine stabile Versorgung mit sauberem Strom aus Indonesien erhalten werde. In der Zwischenzeit wird Indonesien auf dem globalen Energiemarkt stärker werden, indem es das Potenzial seiner natürlichen Ressourcen, insbesondere der reichlich vorhandenen Kieselsäure, für die Herstellung von Solarmodulen nutzt. Die 5 Unternehmen, die eine bedingte Genehmigung zum Export von Strom erhalten haben, werden voraussichtlich im Jahr 2028 mit der Übertragung von Strom nach Singapur beginnen, während die anderen beiden im Jahr 2030 starten werden. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
ku mau, apa yang ku mau, kini aku lepas. Let's enjoy my freedom, kini aku bebas. Lakukan apa yang ku mau, kini aku bebas.
Of Indonesia.
Zizi noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir Kanabuwai, einen schönen Wasserfall in Sumba aus Nusa Tenggara. Aus Nusa Tenggara verfügt immer über schöne Naturlandschaft, reizvolle Inseln und exotische Strände, die Touristen anlocken, die nach Aus Nusa Tenggara reisen. Eines der Gebiete in Ost-Nusa Tenggara, das lokale und ausländische Touristen anzieht, da es viele touristische Attraktionen zu besuchen hat, ist Sumba. Hier befindet sich der Wasserfall Kanabuwai, der als einer der schönsten Wasserfälle Indonesiens gilt. Der Standort im Matalawa Nationalpark macht dieses Reiseziel zu etwas ganz Besonderem. Der Wasserfall Kanabuwai Sumba befindet sich im Dorf Wai Kanabu, Distrik Tabundung, Bezirk Ost Sumba, Ost Nusa Tenggara. Ist etwa 130 km von Wangapu, der Hauptstadt von Ost Sumba, entfernt. Der Wasserfall Kanabuwai Sumba ist einzigartig, da das Wasser aus den Lücken in den üppigen grünen Blättern strömt. An der unteren Seite ist der Wasserfall stufenförmig, was einen bezaubernden Ausblick bietet. In der Nähe des Wasserfalls Kanabuwai befindet sich ein natürliches Becken, in dem die Besucher schwimmen oder einfach nur mit dem Wasser spielen können. Auch wenn man nicht im Wasser spielen will, kann man sich zurücklehnen und den beruhigenden Ausblick vom Wasserfall genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, obwohl der Wasserfall im Dorf Wai Kanabu liegt, ist der nächst gelegene Zugang zu diesem Wasserfall das Dorf Mahaniwa. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, um dieses Reiseziel zu erreichen. Eine Möglichkeit, diesen Ort zu erreichen, ist mit der Verwendung von einem Privatfahrzeug. Wenn man vom Dorf Mahaniwa abfährt, muss man noch etwa 4 bis 5 Stunden zu Fuß weitergehen. Die Reise zum Kanabuwai Wasserfall ist ziemlich anstrengend, daher sind diejenigen, die diese Sehenswürdigkeit besuchen, in der Regel diejenigen, die wirklich eine hohe Abenteuerlust haben. Liebe Zuhörer, Der Standort des Wasserfalls liegt ziemlich weit in den abgelegenen Wald, sodass dieser Wasserfall eine sehr ruhige und friedliche Atmosphäre hat. Während der Reise wird durch den üppigen Wald behandelt, um eine kühle Atmosphäre zu schaffen. Der Eintritt zum Kanabuwai Wasserfall ist kostenlos, weil dieser Ort von der lokalen Regierung verwaltet wird. Es gibt hier überhaupt keine Einrichtungen. Nicht weit vom Kanabuwai Wasserfall können Touristen jedoch Stände besuchen, an denen verschiedene Gerichte und Getränke verkauft werden. Wer ein paar Tage am Kanabuwai Wasserfall verbringen möchte, kann eine Unterkunft zu verschiedenen Preisen mieten, die nicht weit vom Touristenort entfernt ist. Das war wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen in der gleichen Zeit und Frequenzen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das mit dem Thema Die Universität Indonesia belegt den ersten Platz beim Designwettbewerb ASRAE 2024. Liebe Hörerinnen und Hörer, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ASRAE hat erneut ein Studententeam der Technikfakultät der Universität Indonesia FTUI zum ersten Sieger gekürt. Das FTUI-Team gewann die Kategorie City Family Foundation Net Zero Energy Design beim Designwettbewerb ASRAE 2024 in Atlanta, Georgia, den USA. sechs FDUI-Studenten, die zum Archine-Team gehörten, konnten sich mit ihrem Entwurf für ein grünes Gebäude namens Bromeliad Library oder Bromeliad Bibliothek gegen 163 andere Teams durchsetzen. In drei aufeinander folgenden Jahren haben die UI-Studenten bei diesem Wettbewerb stets den Sieg davongetragen. Liebe Zuhörer, das Projekt hebt ein Gebäudekonzept hervor, das die CO2-Emissionen reduzieren und den Netto-Null-Emissionsstandard erfüllen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, verwendet das Gebäude passive und aktive Strategien in seinem Design. Zu den passiven Strategien gehören die Optimierung des natürlichen Lichts, die Reduzierung der Sonnenwärme und innovative Lehmfassaden zur Kontrolle der Feuchtigkeit. Andererseits konzentriert sich die Gebäudestrategie auf Luftqualität, effizientes Wassermanagement und energieeffiziente Beleuchtung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Biman, eines der Teammitglieder, erklärte, dass die Bromeliad Library oder Bromeliad Bibliothek mit mehreren hervorragenden Funktionen ausgestattet ist, beispielsweise LED, Sonnenlichtsensor, sowie die Nutzung der Dachfläche für eine begrünte Terrasse und Solarpanels. Das Gebäude verfügt ebenfalls über ein Wasser- und Nebelauffangsystem, das bis hin zu 3,3 Millionen Liter Regen- und Tauwasser pro Jahr sammeln kann. Mit der Umsetzung dieser Strategie und Technologie konnte die Energienutzungsintensität EUI auf dem Gebäude erheblich von 211 kWh pro Meter Quadrat auf 87 kWh pro Meter Quadrat reduziert werden, was einer Verringerung des Energieverbrauchs um 59% entspricht. Soweit dies und das.
Sehr geehrte deutsche Redaktion, sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stimme Indonesiens und RRI, liebe Nunung, liebe Putschi, liebe Inda, liebe Sri Unun, zum 79. Jahrestag von RRI am 11. September möchte ich euch und Ihnen allen ganz herzlich gratulieren und meine Glückwünsche übermitteln. Mit großer Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich noch immer gerne an die beeindruckenden Feierlichkeiten von Ihrem 69. Jahrestag im Jahre 2014 im Hof vor dem Blauen Rundfunkgebäude, an dem ich als Quizgewinner von Wunder Indonesien 2014 teilnehmen durfte und auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RRI persönlich kennenlernen konnte. Eine besondere Ehre war für mich auch, dass die Direktorin Rosarita Niken Widyastuti sich die Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir nahm und mich zum ersten RRI-Monitor der deutschsprachigen Sendungen ernannte. Kaum zu begreifen, dass seither schon 10 Jahre vergangen sind. Ich bedauere sehr, dass die Senderanlage in Simangis nicht erhalten werden konnte und ich auf 9545 kHz deshalb keinen Kurzwellenempfang mehr von RRI habe. Dadurch hat die Stimme Indonesiens alle Hörer ohne einen Internetzugang verloren. Mein Interesse an den deutschsprachigen Sendungen ist weiterhin vorhanden. Regelmäßig sende ich auch weiterhin meine Hörberichte über die Internetübertragung der deutschsprachigen Sendung ein, auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum diese nicht tagesaktuell, wie noch vor 10 Jahren, seit längerer Zeit erst mit einigen Wochen Verspätung zum Podcast-Abruf bereitgestellt werden. Nochmals herzliche Grüße aus Odenau im Südwesten von Deutschlands, Bernd Seiser.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Liebe Zuhörer, wir im Reden Jab Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied. Heute spielen wir für Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Akankah? Oder auf Deutsch Wird es? Gesungen von Willy Anggawinata mit Vivain. Das Lied Akankah ist ein Werk von Willy Anggawinata. Hat dieses Lied populär gemacht und am 19. Mai 2023 veröffentlicht. Das Lied erzählt von der Angst eines Liebhabers in einer Beziehung mit seiner Geliebte. Ob die Geliebte ihn noch aufrichte lieben, setzen wird, nachdem ihre Stärken und Schwächen kennt. Am Anfang wird sich die Liebe sehr schön und feurig anfühlen. Diese Reise der Liebe wird nicht immer glatt verlaufen, es wird Prüfungen und Hindernisse geben, die auf sie zukommen. Daher ist ein aufrichtiger und verständlich voller Partner das Wichtige für sie. Liebe Musikfreunde, hier ist Willy Anggawinata und Vivain mit dem Lied Akankah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ucapkan cinta jika itu hanya pura-pura, jangan kau dustai hati ini berulang kali. Cinta bukanlah permainan, butuh sebuah kesetiaan sama selamanya, meskipun tak mudah dan penuh luka. Akankah dirimu selalu di sampingku di saat diriku lemah dan terjatuh? Akankah cintamu kan selalu utuh di saat kau lihat kekuranganku? Perjalanan ini tak mudah, takkan selalu bahagia. Jika cintamu tak sungguh, kan ku relakan kau tuh pergi. Kesetiaan melangkah bersama selamanya, meskipun tak mudah dan penuh luka. Akankah dirimu selalu di sampingku di saat diriku lemah dan terjatuh? Akankah cintamu kan selalu
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren. Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail, voi@voinews.id.